Willkommen im Waschsalon, Folge 119. Oder eine neue Folge aus dem Krankenhaus am Rande der Stadt. Naja, so ähnlich jedenfalls. Das wird ja hier allmählich zum Dauerintro dieses Jahr. Aber der Reihe nach. Momentan lerne ich um auf Linkshänder. Letzte Woche Montag am Daumen operiert. Ich bin da schon im November, draufgefallen. Aber der Orthopäde, ja nee, das könnte schlimmer sein, aber wir gehen jetzt mal aus von der schweren Prellung. Ja, war es auch. Aber November, wir sind jetzt hier fast Ende März. Letzten Montag dann endlich die OP. Und ich muss sagen, da lernt man ja auch mal so ein paar Sachen, ne? Das war jetzt bei einem Spezialisten, Handchirurgen, alles schick, alles schön. War auch ambulant, das heißt morgens rein, abends raus. Ich bin manchmal so ein bisschen weltfremd, habe ich den Eindruck. Mir fehlt da dann doch der Umgang mit der Menschheit. Ich musste da kurz warten, bis ich dann da in mein Zimmer geführt wurde, OP und so weiter. Und dann in so einem kleinen Warteraum saßen da ein paar Personen und die sind ja dann teilweise sehr mitteilungsbedürftig morgens um 7. Zwei davon, ja, nee, also hoffentlich geht das hier bald los. Ich bin ja so nervös und ich brauche vorher was. Und gegenüber saß eine ältere Dame mit wirklich tiefer Stimme. Ich hab so einen Schmachter. Das fand ich ja grundsätzlich im Krankenhaus schon mal bemerkenswert, dass es ihr nach einer Zigarette verlangte. Aber dann setzte sie zu weiteren Ausführungen an. Ja, die haben mir ja schon die halbe Lunge entfernt wegen Lungenkrebs, aber ich hab so einen Schmachter. Im ersten Moment habe ich gedacht, Schwester, was stimmt denn bei dir nicht? Aber dann, wenn man sich das dann mal so Moment zu Gemüte führt, was sie da gesagt hat, ist das ja eigentlich ganz schön dramatisch, um nicht zu sagen traurig. Die ist ja nun schon, der fehlt ja nun schon was aufgrund ihrer Krankheit und trotzdem ist diese Sucht da immer noch da. Also ist für mich so die Schublade, Herrgott, klag nicht, es könnte schlimmer kommen. Du hast hier nur, toi toi toi, davon zwar reichlich, aber du hast nur orthopädische Probleme. Naja, ich dann da fertig gemacht, ihr kennt das da, dieses nach hinten offene Nachthemd und solche Geschichten. Da kam dann auch bald der Chauffeur, fuhr mich dann runter in den OP, beziehungsweise erstmal in die Anästhesie. Da musste ich einen Moment warten, weil vor mir war tatsächlich trotz der frühen Uhrzeit schon eine OP. Und dann kam ich mit dem Anästhesisten zwecks Langeweile, hätte ich gesagt, wegen Langeweile ins Gespräch. Die Welt ist ja ein Dorf, ne? Wie ich das denn gemacht hätte, dit, dat, jenes. Frag mich jetzt nicht, warum wir wieder auf Football und Missouri gekommen sind, aber der Lebensgefährte seines Vaters, also er selber war ein Jahr zum Austausch in der Nähe von Boston, also war mit Amerika und Football grundsätzlich nicht so ganz fremd, aber sein Ding war mehr Hockey, Eishockey, Boston Bruins liegt nahe. Aber Football war ihm, wie gesagt, grundsätzlich nicht verkehrt. Und mit Missouri fand er interessant. Ja, sagt er, der Lebensgefährte seines Vaters, der kommt aus dem Westteil, jetzt festhalten, Mund ausspülen, Kansas. Oh, sag ich, die dunkle Seite des Mondes. Und er war offensichtlich mal da. Er hat mir nicht widersprochen. Fand ich sehr interessant. Naja, dann ging ab die wilde Fahrt, Narkose, gute Nacht, alles aus. Dadurch, dass das schon im November passiert ist, ist von dem Band natürlich nicht mehr viel Lach. Schwere Prellung, da hatte der Orthopäde auch nicht Unrecht. Die ist so nachhaltig, abgesehen davon, dass man festgestellt hat, du, Daumengelenk, Knorpel, da ist nicht mehr viel. Mal sehen, wie viel Probleme du davon hast. Vielleicht müssen wir das versteifen, aber das ist ein Thema für morgen. Die braucht eine neue Sehne. Wenn ihr die Hand anspannt, werdet ihr eine sehr auffällige Sehne sehen. Die habe ich gedacht, ist es essentiell, schweres Wort, so viel S drin, ist sie gar nicht. Seitdem wir nicht mehr auf Bäumen unterwegs sind, und so hat man mir das wörtlich erklärt, brauchen wir diese Sehne nicht mehr. Die hat man als Ersatzteillager genommen oder nimmt man gerne als Ersatzteillager. So auch bei mir. Also aus dem Handgelenk ein Stück Sehne und die in den Daumen getan. Nur, wie macht man die fest? Da ist ja nichts mehr. Kannst du nicht irgendwo anbinden, weil das alte Band hat sich ja verabschiedet, aufgewickelt. Tschüss, ne? Hat man festgedübelt. Kein Spruch. Zwei kleine Dübel, einen oben, einen unten, durch die Daumengelenke, Band durch, Katschaka. Man hat mich schon darauf hingewiesen, momentan kann ich das noch nicht beurteilen, weil das Ding ist ja hier noch ruhig gestellt. Der Fokus liegt dadurch auf der Grifffestigkeit. Die fehlte mir die letzten Monate, beziehungsweise mit Schmerzen verbunden. Deswegen habe ich auch schon Tennisellbogen und was weiß ich nicht alles. Das heißt, das Band ist da stramm angedübelt worden. Mal sehen, wie beweglich der Daumen nachher wird. Irgendwas ist ja immer, ne? Und so ging es dann auch weiter. Also die Woche alles gut, alles schick, die Woche dann auch. Aber Samstag auf einmal, Samstagabend, auf einmal werde ich hier weiß wie die Wand, kompletter Systemausfall. Mein Kreislauf sich abgemeldet, aber sowas von, ich weiß wie die Wand und, was soll ich sagen, automatischer Lebensmittelauswurf. Also riding the great white bus. Ich habe seit 20 Jahren nicht mehr mit den Stadtwerken telefoniert, also... Und auch den nächsten Tag wie durch einen Wolf gedreht. Also als wenn ich, was weiß ich, mit Dick Butkus links und Mike Singletary rechts eine Stunde Goal-Line-Drill gemacht hätte. Und das ist das, was ich eingangs meinte. Was ist denn das bis jetzt für ein Jahr? Wir haben noch nicht mal April. Fette Erkältung, eine Grippe oder vielleicht war es auch nur ein grippaler Infekt. Wir hatten ja nichts, ihr kennt das, Leckmuscheln und so weiter. Ringfinger links aufgesäbelt, Daumen rechts. The only way is up, hoffe ich mal, ne? Naja, es ist ja, wie es ist. So, das so als kurzes medizinisches Update aus dem Waschsalon. Grundsätzlich gilt ja, there is no off-season. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Ich bin momentan auch regelmäßig unterwegs mit Carsten Spengemann, Pille für den Mann, Team Specials. Und ich erwähnte das bei der letzten Folge, ihr habt uns da ja ganz gut die Bude eingerannt. Und deswegen haben wir jetzt eine besondere Motivation und auch Taktung. Erst war ja vorgesehen alle 14 Tage, jetzt machen wir das momentan wöchentlich, denn wer da reingehört hat, da ist Werbung innerhalb der Folge. Das heißt, da hat sich jemand für interessiert und hat gesagt, ja, das macht ihr jetzt mal öfter. Das Ganze ist natürlich mit entsprechender Recherche verbunden, damit das jetzt nicht so eine Folge ist, ja, geboren, gelebt, gestorben, Wiedersehen. Ist natürlich von meiner Seite vom Timing her etwas unglücklich, denn so eine Team-Story, das muss, wie gesagt, ja dann auch ordentlich recherchiert werden. Nebenbei meine eigene Folge. Ich kann momentan aber nicht mal einen Stift halten. Am Montag ist hier Verbandwechsel gewesen. Das heißt, ich bin jetzt etwas beweglicher, aber das ist natürlich alles sehr eingeschränkt. Also ich kann zwar schreiben, aber merkt natürlich, dass ich da frisch operiert bin oder relativ frisch operiert. Ich mache das alles nicht so ganz. Da meldet sich dann auch der Kreislauf. Ich habe das vor einer Stunde gehabt. Da meldet sich dann zusätzlich auch noch mein bescheidener Nacken mit fehlender Bandscheibe. Denn wird das vor den Augen nur noch, als wenn ich im Blitzlichtgewitter stehe. Also da meldet sich dann Migräne an, weil der Nacken nicht mehr mitmacht. Und ich würde ja mal sagen, Resterampe, ne? Zum Abdecker. Und Abdecker ist jetzt auch die entsprechende Überleitung zur heutigen Folge. Beim Abdecker geht es ja dann auch, ne, teilweise um Tiere, um Pferde. Deswegen hier Disclaimer, das heute ist keine Folge für Tierliebhaber, sag ich mal. Aber nochmal zurück zum Timing. Ich musste mir helfen, habe dabei eine schöne App entdeckt, Speech to Text, also Sprache zu Text, funktioniert sehr gut. Man muss nur langsam sprechen, auch wenn man englische Sachen hat. Und insofern helfe ich mir dann ein wenig damit. Aber wie gesagt, der Tag hat nur 24 Stunden. Ich kann, weil ich jetzt hier auch die letzten drei Tage im Stück mehr oder weniger am Schreibtisch gesessen habe, da nicht ganz so viel dran sitzen. Irgendwo muss ich Abstriche machen und deswegen sind die Waschsalonfolgen die nächsten Wochen etwas kürzer. Denn ich möchte natürlich nicht völlig in Vergessenheit geraten. Und wer meiner zarten Stimme mehr lauschen möchte, der wird dann natürlich bei den Team-Specials in den nächsten Wochen und auch diese Woche wieder fündig. Letzte Woche haben wir, ich glaube, 2,5 Stunden gemacht. Also insofern, it's all about the ball ist heute das Thema. Wörtlich in meiner heutigen Folge. Denn es geht um das Spielgerät selber, um den Ball im American Football und seine Geschichte. Dazu fährt wie gewohnt Doc Brown vor und es geht nach 1800. Also um und bei 1800. Nicht ganz genau ins Jahr 1800. In der Anfangszeit, als der American Football noch nicht die Regeln hatte, die er heute kannte oder die heute gelten, war es ein ganz anderes Spiel. In erster Linie war es Laufspiel. Ihr kennt auch die sogenannten Helme, die man später auch trug. Am Anfang trugen wir gar nichts auf dem Kopf. Passspiel gab es noch nicht. Und dann kam 1839 Charles Goodyear. Der erfand das Gummi. Aber der konzentrierte sich einige Jahre später, nämlich genauer gesagt 1855, in der Produktion zunächst auf etwas, was viel mehr gebraucht wurde als jetzt meinetwegen eine Blase für einen Football. Der produzierte zunächst Kondome, also Gummis, umgangssprachlich. Damals wurden die Lederbälle aufgrund ihrer Haltbarkeit und eben der Ermangelung von Gummi und einer runden Form mit Schweinsblasen hergestellt. Daher kommt auch der Begriff Pigskin. Ihr habt das vielleicht mal gehört, amerikanischen Schweinehaut. Also Schweinehaut ist nicht ganz richtig, das ist ja die Schweinsblase, aber you get my drift. Und damals dienten die Schnürsenkel dazu, diese aufgeblasene Schweinsblase fest abzuschließen, damit die Luft während des Spiels nicht entweicht oder das Ding explodiert. Der Nutzen der Schnürsenkel oder vielmehr der Naht hat sich ähnlich wie das Spiel selbst verändert. Heute ist das Laufspiel Teil des Spiels, aber damals war Football noch viel dichter dran am Rugby, auch am Anfang die Form des Balles. Heutzutage beim Passspiel ist die Naht, ich sag mal, eine Hilfe, eine Krücke, um den Ball besser greifen zu können. Und umgekehrt gibt es Trainingsbälle ohne Naht, um eben den Grip zu verbessern und sich nicht komplett von dieser Naht sozusagen abhängig machen zu lassen. Erste aufblasbare Bälle gab es in den 1860er Jahren. Die Idee stammt von einem ausgerechnet englischen Schuster, Richard Lindon. Der größte Nachteil bei der Verwendung von diesen Schweineblasen-Footballen war, dass die aufgrund des Drucks und weil die eben nicht ganz dicht waren, die haben im Laufe des Spiels nicht nur ihre Luft verloren, mussten immer wieder aufgeblasen werden, sondern kein Ball war gleich. Aufgrund der unterschiedlichen Formen der Schweinsblasen, der unterschiedlichen Größen der Schweinsblasen, war so ein Ball von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Gerüchteweise hat sich die anfangs, wie gesagt, eher runde Form des Balles beim College-Football-Spiel zwischen Rutgers und Princeton 1869 aufgrund körperlicher Erschöpfung von rund zu Enval, zu Oval entwickelt. Die Teams mussten mehrmals das Spiel unterbrechen, jedes Mal, um die Blase wieder aufzublasen. Und dazu mussten sie jedes Mal die Lederhülle wieder öffnen, aufpumpen und so weiter. Und irgendwann hatten die Faxen dick, die waren so schon genug angestrengt und waren dieser zahlreichen Unterbrechung so überdrüssig, dass sie beschlossen, ja, dann spielen wir mit dem halb aufgeblasenen Ball weiter. Und der ähnelt in der Form eher einem Oval. 1905 wurde der Vorwärtspass sozusagen eingefügt und auch den Regeln hinzugefügt. Zwischen 1900 und 1905 war es bei vielen College-Spielen zu vermehrten Todesfällen und schweren Verletzungen gekommen. Angeblich wurde bei einem Treffen zwischen der St. Louis University und dem Carroll College das Passspiel sozusagen vorgestellt. So richtig angenommen wurde der Vorwärtspass erst 2 Jahre später, 1907, und auch perfektioniert durch den Coach der Carlisle Indian Industrial School in Pennsylvania, ein gewisser Pop Warner, vielleicht schon mal gehört. Der hat das Passspiel konsequent eingesetzt und damit auch den Weg für den Passspiel als Faktor im Spiel geebnet. So wie wir es heute kennen, war das natürlich damals noch nicht. Das war noch ein weiter, weiter Weg. Fun Fact am Ende, am Ende, ja, so weit kommt's. Am Rande. Die erste Person, von der bekannt ist, dass sie den ersten legalen Vorwärtspass in der Geschichte des American Football geworfen hat, war demnach Bradbury Robinson am 5. September 1906 während des Spiels am Carroll College in Waukesha, Wisconsin. Hättet ihr es gewusst? Ich nicht. Das heute Gelernte könnt ihr euch rahmen und übers Bett hängen. Der Erfolg des Passspieles verlangte, den Ball aerodynamischer zu gestalten und vor allem einheitlich. Das sollte aber noch bis 1912 dauern. Der erste offizielle Spielball der American Professional Football Association war 1920 der Spalding JFV. Die Form war jetzt noch nicht das perfekte Rotationsellipsoid, wie es geometrisch richtig heißt, wie wir es heute kennen, aber schon deutlich aerodynamischer als das runde Ding von vorher. Die innere Schweinsblase wurde durch vulkanisierten Gummi ersetzt, die Ummantelung Leder blieb gleich. Eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung dieses Spielgerätes spielte die Familie Horvin. Einwanderer aus der Ukraine, Russland damals, die 1905 in Chicago eine Gerberei eröffneten. Gerber, Gerberinnen verarbeiten rohe Tierhäute zu Leder und Fellen, die anschließend zu Lederwaren wie Schuhen, Kleidungsstücken, Polstermöbel, Autositze, Gürtel, was weiß ich, weiterverarbeitet werden können. Kennt man ja heute kaum noch. Isador Horvin wollte eigentlich nichts mit dem in ihren Augen geradezu barbarischen Sport American Football zu tun haben. Ich erwähnte es eben schon mal, zwischen 1900 und 1905 starben ungefähr 45 Spieler durch den Football, Genickbruch und ähnliche Geschichten. Ihre beiden Söhne Ralph und Arnold waren aber ausgezeichnete Athleten und verliebten sich ausgerechnet in den Football. Ralph Horvin ging 1914 an die Harvard University. Sein Bruder Arnold folgte ihm 1916. Sprich, die beiden waren auch nicht auf den Kopf gefallen. Die waren auch kluge Kerlchen. Beide kämpften dann für ihr Land im Ersten Weltkrieg, kehrten 1919 zurück und errangen als Teil des Harvard Crimson Football Teams als Fullback und Kicker bzw. als Halfback lokalen Ruhm. Dann kam der erste halbprofessionelle Semi-Pro-Football ins Land. In Chicago wurde 1899 der Morgan Athletic Club gegründet. Daraus wurden später die Chicago Cardinals. Und die sollten für das Leben der Horvin-Brüder noch wichtig werden. Im Januar 1920 war Arnold Horvin der Captain der Harvard Crimson. Und sie spielten im Rose Bowl Game gegen Oregon um die National Championship. Mit Hilfe der Horvin-Brüder, sein Bruder spielte in dem Jahr auch mit, gewann Harvard seinen ersten und einzigen Rose Bowl-Titel und nebenbei die National Championship. Die Mutter hielt aber nach wie vor nichts von Football. Ja, dass die jetzt an der Uni gespielt haben, notwendiges Übel, aber in ihren Augen kein Sport für junge Gentlemen. Das sieht auch nicht gesellschaftlich nicht gut aus, also bei den Nachbarn sozusagen. Davor hatten ihre beiden Söhne so viel Respekt, dass sie sich entschieden, ja, wir wollen aber weiter Football spielen, aber wir machen das sozusagen inkognito. Sie spielten unter angenommenen Namen. Und so kam es, dass Arnold und Ralph McMahon die nächsten beiden Jahre Profi-Football für die Chicago Cardinals spielten. Während dieser Zeit trafen die beiden Brüder einen gewissen George Halas. Der war Defensive End bei Decatur Staleys. Noch nie gehört, sagt ihr? Doch, das waren später die Chicago Bears. Und die freundeten sich an. Arnold Horvin war 1923-24 Coach bei den Cardinals, sein Bruder Ralph Assistant Coach. Von 1926 bis 1930 war er Head Coach bei Harvard. Und Ralph machte nebenbei in Harvard seinen Juraabschluss, während Mutter die Gerberei am Laufen hielt. In den 30er Jahren hatte sich Horvin Leather der industriellen Revolution angeschlossen, indem es hydraulische Ausrüstung in seine Produktionslinie einführte, die zuvor ausschließlich in Handarbeit erfolgte. Dadurch konnte die Produktion gesteigert und dennoch Zeit für den sorgfältigen Gerbprozess gefunden werden. Und das war es letztlich, dieser Gerbprozess, der das Unternehmen berühmt gemacht hatte und bis heute berühmt sein lässt. Arnold Horvin war in die Familie zurückgekehrt, in die Firma zurückgekehrt und half, die Produktlinie zu erweitern, indem er Leder für fein gearbeitete Schuhe und Stiefel sowie viele Arten von Gürteln und Brieftaschen lieferte. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Da mussten die beiden Brüder jetzt nicht mehr aktiv teilnehmen, aber wie die meisten anderen amerikanischen Unternehmen ihren Teil zu den Kriegsanstrengungen beitragen. Das Gerberei-Know-how von Arne Horving brachte dem Unternehmen einen riesigen Militärauftrag ein. Er half, Stiefel aus dem Ersten Weltkrieg in robuste, wasserfeste Feldschuhe für Soldaten umzugestalten. Und die Firma Horving wurde während des Zweiten Weltkrieges zum offiziellen Navy-Lederlieferanten für die Schuhe. 3 Jahre nach Kriegsende 1948 starb Muttern und Firmengründerin Isadore. Nach Kriegsende kehrte Horving Leather zu seinen Wurzeln zurück. Die Firma und die Familie waren mittlerweile bekannt für die Herstellung von edlem Leder. Und jetzt kurzer Exkurs, habe ich auch was gelernt. Unter anderem das Leder Shell Cordovan. Cordovan, keine Ahnung, wie man das ausspricht, muss ich gestehen, denn mir sagte das bisher nichts. Das ist eines der edelsten und vor allem teuersten Leder. Das stammt dabei nicht mal von exotischen Tieren, sondern von Pferden. Shell Cordovan besteht aus den Häuten einer speziellen Rasse von Kaltblütern und ist deshalb von überragender Qualität und gilt als nahezu unverwüstlich. Für die Produktion kommen lediglich ganz bestimmte Hautpartien in Frage. Verwendet werden die sogenannten Kruppen aus der hinteren Rückenpartie des Pferdes, auch Shells or Butts genannt. Wobei bei Butt muss ich immer was anderes denken, aber diese beiden muschelförmigen Stücke sind maximal so groß wie ein A3-Blatt, also dementsprechend Ausbeuteverfügbarkeit sind gering. Da muss man dann auch sehr pfleglich mit umgehen. Es braucht viel Zeit und Geschick, um dieses exquisite Leder entsprechend zu bearbeiten und vielmehr aus diesen Häuten Leder herzustellen. Die Bezeichnung Cordovan oder Cordovan geht auf die spanische Stadt Córdoba, Andalusien, zurück. In den dort ansässigen Gerbereien hat man sich auf die besondere Verarbeitung von Pferdeleder spezialisiert und verstanden. Ich sagte es eben schon mal, heutzutage beherrschen nur noch wenige Gerbereien dieses kunstvolle Handwerk. Aber allen voran die in mittlerweile 5. Generation bestehende Firma Horving in Chicago. Und werdet ihr vielleicht sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, aber was sabbelt er denn da? Das geht doch hier um Bälle, habe ich gedacht. Ja, Gemach, junger Padawan, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Papa Bear, also das ist der Spitzname von Vater Hallas, dem besagten Defensive End der Bears, der war mittlerweile der Coach der Chicago Bears, also des anderen Teams in Chicago. Außerdem war er Gründungsmitglied der National Football League, der NFL. Die NFL, das war damals kaum mehr als so eine, ich sag mal, Gentleman-Bruderschaft. Aber Ligabetrieb, Pass, Bälle werfen etc., man benötigte eine einheitliche, robuste und vor allem gut verarbeitete Form von Bällen. Also gut verarbeitete Footballe, die von allen Teams der Liga verwendet werden konnten und nicht so wie in der geschilderten Vergangenheit. Heute ist der Ball mal ein bisschen weniger rund und nächste Woche wieder ein bisschen mehr. Und da besann sich Papa Bear, besann sich Hallas auf seine Freunde, die Horving-Brüder. Die musste er erstmal bequatschen, weil die gesagt hat, was haben wir mit Sport zu tun? Gar nichts. Aber fing dann an, aufgrund seines Drängens und aufgrund ihrer persönlichen Verbindung zum Football, ihre Produktlinie zu erweitern. Football-Leder. Die Herstellung davon, das war für Bruder Arnold ganz schnell eine Herzensangelegenheit. Der entwickelte nicht nur ein neues Gerbverfahren mit Namen Tanned Intact, das ist inzwischen auch eine eingetragene Marke des Unternehmens, sondern das Ganze erinnerte ihn auch noch an seine glorreichen Tage auf dem Feld als Spieler und neben dem Feld als Coach. Denn so fühlte er sich immer noch, ja, sozusagen als Teil des Spiels, denn sein Leder wurde zur Herstellung der Footbälle ist das Wort, was ich suche, verwendet. So, aber jetzt haben wir immer noch nur den Rohstoff. Wie kommt das Ganze denn jetzt hier ins Spiel geschehen? Etwa zur gleichen Zeit hatte ein Sportartikelhersteller mit Wurzeln im Fleischverpackungsbetrieb und auch mit Sitz in Chicago begonnen, handgenähte Footbälle zu präsentieren. Footbälle, warum habe ich da immer so einen Knoten in der Zunge? Man weiß es nicht. Diese Firma war ein paar Jahre zuvor umbenannt worden und ist mittlerweile ein Synonym für jeden Ball, der von der NFL verwendet wird. Die Firma Wilson Sporting Goods Company. Angefangen hat das Ganze aber als Schwarzschild und Sulzberger Fleischerei-Verpackungsbetrieb oder Fleischverpackungsbetrieb in New York. 1913 wurde man umbenannt in Sulzberger & Sons und gründete Ashland Manufacturing Company. Mit dem oder vor dem einfachen Hintergrund, dass bei der Produktion in den Schlachthäusern ja jede Menge Abfallprodukte anfielen und man gesagt hat, Mensch, also kann man daraus nicht was machen? Ist das nicht mehr als Abfall? Und so begann man 1914 mit der Produktion von Saiten für Tennisschlägern, für Geigensaiten und sogar von Nähten für den chirurgischen Einsatz. Also vielleicht habe ich ja hier auch irgendwie so eine alte Schweinesehne in der Hand. Man weiß es nicht. Nein, die Sehne kommt ja aus meinem Handgelenk, aber beim Zunähen, keine Ahnung. Aber damals war das so. Ist ja nur ein paar Jahre her. 1914, 2023. Also muss man nicht kleinlich sein, ne? Kurz darauf hat man dann die Produktion erweitert um Baseballschuhe und ganze Tennisschläger. 1915 wurde Thomas E. Wilson, ehemaliger Präsident des Fleischverpackers Morris & Company, von den kontrollierenden Banken zum Präsidenten dieser Firma ernannt und der benannte das Unternehmen um in Thomas E. Wilson Company. Das Unternehmen seinerseits erwarb dann die Hetzinger Knitting Mills, also Strickwarenfabrik, zur Herstellung von Sportuniformen und eine Taschenfirma, eine Caddy-Taschenfirma, die Golftaschen und vor allem Golfbälle herstellte. Das Produktion oder die Produktionslinie wurde dann bald auf Footbälle und Basketbälle erweitert. 1918 verließ Thomas Wilson das Unternehmen, um sich auf das Rindfleischverpackungsgeschäft zu konzentrieren und änderte die Firma Sulzberger in Wilson & Company. Die wurden dann schließlich von den Iowa Beef Packers umbenannt und von Tyson Food übernommen, aber das nur am Rande. Die Verpackungsfirma hatte die Kontrolle über das Unternehmen bis 1967. Unter dem neuen Präsidenten Lawrence Bain Eisley erwarb man die Chicago Sporting Goods Company und schloss einen Vertrag zur Versorgung der Chicago Cubs ab, also eines der beiden lokalen Baseballteams. Außerdem stellte man Arch Turner ein. Arch Turner war Lederdesigner und dessen Aufgabe war es unter anderem, einen Lederfootball zu entwerfen. 1922 führte die Firma dann den Fanghandschuh, einen Baseball-Fanghandschuh von Ray Schalk ein. Ray Schalk war Catcher bei den Chicago White Sox und ist heute Hall of Famer. Und dieser gepolsterte Handschuh sollte später zum Standard des Catcher-Handschuhs, des Catcher-Gloves werden. Außerdem arbeitete man mit einem gewissen Newt Rockne zusammen, Football-Coaching-Legende bei Notre Dame. Und führte dann den doppelt gefütterten Lederfootball und den ersten Ventilfootball ein. Nebenbei auch noch die erste Footballhose mit eingenähten Polstern, aber das nur am Rande. 1925 wurde es nach einer Vereinbarung über den gemeinsamen Vertrieb mit Western Sporting Goods in Wilson Western Sporting Goods umbenannt. Nach dem Tod von Newt Rockne konzentrierte sich das Unternehmen zunächst erstmal wieder auf Golf. Und 1931 wurde es dann schon wieder umbenannt, und zwar in jetzt Wilson Sporting Goods Company. Zurück nach Chicago, oder wir sind immer noch in Chicago, aber zurück zu Papa Bear. George Halas brachte die beiden Firmen, Wilson und Horwell, zusammen. Deals wurden getroffen und im April 1940, während eines Treffens der NFL-Besitzer, stellte George Halas gemeinsam mit dem New York Giants-Besitzer Wellington Mara den Antrag, dass die Firma Wilson der offizielle Football-Lieferant der Liga wurde, also der Lieferant für Bälle. Und die Firma Horween, die sollte dazu das Leder für alle zukünftigen Spielbälle liefern. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der Wilson Duke Football mit hochwertigem Leder der Firma Horween, also handgenähten Enden, Steppnähten und dreifachem Futter, eingeführt und ab 1941 als offizieller Ball der National Football League angenommen. Der Name des Balls, The Duke, wurde zu Ehren des Football-Pioniers und Besitzers der New York Giants, Wellington Mara, benannt. So, nur werde ich sagen, Wellington Mara, was hat das mit Duke zu tun? Wellington Mara war von seinem Vater nach dem Duke of Wellington benannt worden. Wellington, Vorname. Und der junge Mara, der war bei den Giants als Balljunge und so weiter unterwegs und dessen Spitzname war The Duke. Jahrzehntelang prangte The Duke an der Seite jedes einzelnen NFL-Spielballs. Nach der Fusion zwischen der NFL und der AFL im Jahr 1970 wurde ein anderes Balldesign mit einem alternativen Logo in Produktion genommen. Dieses Design wurde bis 2005 fortgesetzt, aber dann verstarb besagter Wellington Mara und zu dessen Ehren, in dessen Erinnerung gedenken, steht inzwischen wieder The Duke auf NFL-Football. Und das ist eben auch ein besonderes Ballmodell. 1978 gab es in den USA etwa 250 Gerbereien. Heute gibt es ungefähr noch 2 Dutzend. Viele von den Gerbereien sind ins Ausland gezogen, wo es weniger Vorschriften und vor allem billigere Arbeitskräfte gibt. Andere Firmen konsolidierten oder schlossen ganz. Horween ist einer der letzten, was eben aber auch an seiner Qualität liegt. Fabriken in anderen Ländern können billigeres Leder produzieren, aber, tja, wie der Name schon sagt, billig, ne? Oder wie man in Hamburg sagt, was nichts kostet, taucht nichts. Das ist dann eben auch nicht die gleiche Qualität. Und das ist auch der Grund, warum die Familie Horween in 5. Generation dabei ist. Ihr Leder ist bei Schuhmachern wie Alden oder Uhrmachern wie Shinola begehrt. Oder ich sag mal, unser einer kennt vielleicht mehr die Firma Timberland, auch ein Stammkunde. Der Sportbereich ist ein ganz großes Standbein für die Firma. Die Firma Rawlings wird zum Beispiel seit 1929 beliefert. Ungefähr die Hälfte aller Baseball-Profis spielen mit Handschuhen aus Horween-Leder. Die Bälle der Canadian Football League, der Arena Football League, die benutzen das Leder von Horween. Ebenso Spalding und die NBA. Ein Großteil des Produktionsprozesses ist, ja, offiziell urheberrechtlich geschützt, aber in etwa läuft das wohl wie folgt ab. 85% des Horween-Leders wird aus Rindsleder hergestellt. Ledermakler erwerben Rohprodukte von Viehzüchtern, hauptsächlich aus dem mittleren Westen, Iowa, Kansas, Nebraska. Dabei wird das Leder von Jungochsen und Stieren bevorzugt. Aus dem Grund, weil deren Haut sich nicht so sehr dehnt wie die Haut von Milchkühen, wieder was gelernt. Vor dem Transport werden die Häute gesalzen, um eine Qualitätsverschlechterung zu verhindern. Und wenn sie denn in der Horween-Gerberei in Chicago angekommen sind, wird das Leder geschnitten. Die Haare werden mit Chemikalien in einer extrem großen Waschtrommel entfernt. Das so gereinigte und behandelte Leder wird dann erneut mit Salz behandelt und 24 Stunden lang gebeizt. Anschließend wird es gegerbt und mit dem für NFL-Bälle eigenen Tanned-in-Tag-Prozess, also dem exklusiven Wilson-Rezept, behandelt. Anschließend wird das Leder sortiert, auf die richtige Größe und Dicke geschnitten, gespalten und durchläuft einen Nachgerbungsprozess mit einer Mischung aus Baumrinden. Öle und Wachse werden dann hinzugefügt, um die endgültigen Eigenschaften zu bestimmen. Das Ganze ist ein mühsamer Prozess, der immer noch in der historischen, unscheinbaren Fabrik in der North Elston Avenue in Chicago stattfindet. Wie gesagt, in 5. Generation. Sobald das Leder mit seiner einzigartigen, ich sag mal, Kieselstruktur versehen ist, wird es auf den Lastwagen verladen und dann geht's nach Ada, Ohio. Was? Ohio? Chicago? Rundreise? 1955 erwarb die Firma Wilson eine Sportartikelfabrik in Ada, Ohio. Einwohner ungefähr 6.000. Die Fabrik wurde umgehend auf die Produktion von qualitativ hochwertigsten Footballern, wie es hieß, ausgerichtet. Die sogenannte Wilson Football Factory ist die weltweit einzige ihrer Art. Und heutzutage fertigen dort ca. 130 Angestellte um und bei 700.000 Footballer im Jahr. Alles in Handarbeit. Man findet aus diesem Grund auch immer noch Nähmaschinen aus der Jahrhundertwende und andere sozusagen Vintage-Geräte, um pro Tag um und bei 3.000 Footballer herzustellen. Jeder Ball wird von Hand zugeschnitten, genäht und geschnürt. Das ist ein 25-stufiger Prozess und dauert etwa 3 Tage. Aber der Stolz auf diese Handwerkskunst ist bei denen, die dort arbeiten, ganz offensichtlich. Der durchschnittliche Arbeiter im Ada Werk ist seit 20 Jahren dabei. Ich habe das Ganze mal beim Super Bowl 1994 in Miami beobachten dürfen. Da hatten die so einen Stand aufgebaut und zeigten das modellhaft. Ich habe das zu dem Zeitpunkt, Internet, so war ja noch nicht viel. Ich denke, ja genau, das läuft alles in Handarbeit. Ja, es ist ja, wie es ist, ne? Also, das Erfolgsgeheimnis bei Horvin als auch bei Wilson ist die Beständigkeit der Handwerkskunst und vor allem die Liebe zum Detail. Stichwort besondere Anlässe. Besondere Anlässe von besonderen Aufwand und besondere Arbeitsschichten. Stichwort Super Bowl. Im Falle der Super Bowl-Bälle beginnt die Fabrik in der Minute, in der die NFC und AFC Championship Games vorbei sind und damit die Super Bowl-Teilnehmer feststehen, mit der Arbeit, die Super Bowl-Bälle herzustellen. Auf die Bälle werden die Logos der beiden Teams geprägt, beziehungsweise die Namen. Und dann, wenn der Ball dann fertig ist, erhält jedes Team 108 davon in 2 Lieferungen innerhalb von 48 Stunden nach den Championship-Spielen. Die anderen Elemente des Balles stehen ja schon fest, so wie das Super Bowl-Logo etc. Denn ihr werdet sagen, wieso, du hast doch eben gesagt, die Produktion eines Balles dauert 3 Tage. Wie können die denn innerhalb von 48 Stunden? Ja, es fehlt ja nur noch das eine Element mit den Teamnamen. Ne? Ja, so ist das nämlich. Also, die erhalten die Bälle innerhalb von 48 Stunden, damit sie dann auch noch reichlich Zeit und Gelegenheit haben, die Bälle einzuspielen. Stichwort erhalten. Da habe ich mich mal mit meinem Kumpel Austin von den Kansas City Chiefs unterhalten. Denn da ist mir was aufgefallen, wenn wir mit Missouri unterwegs sind, dann sind wir ja, was Equipment anbelangt, ist das ja mal alles mit dem Sattelschlepper, mit dem großen Truck unterwegs. Und ich habe es auch schon erlebt, als wir in Kansas City gespielt haben mit Missouri, da kamen nach uns die Pittsburgh Steelers an und die hatten auch Teile auf einem LKW, aber das war so ein kleiner Miet-LKW, sprich so ein 3,5-Tonner, so ein maximal 7,5-Tonner. Das war das Ding, das sie vom Flughafen bis zum Stadion gebraucht haben. Das heißt, die fliegen ihre Bälle und das weiß ich ja nun aus meinem eigenen, ich sag mal, Balltransport aus Missouri nach Hamburg. Ball, Flugzeug, das verträgt sich nicht. Da musst du vorher die Luft aus dem Ball lassen. Das hat mich jetzt natürlich im Falle der NFL interessiert. Wie machen die das denn mit ihren Bällen, wenn die Kansas City Chiefs auswärts spielen? Also nicht nur die Kansas City Chiefs, sondern generell NFL-Teams, aber die jetzt mal als Beispiel. Wenn das Equipment per Luft zum Spielort geht, dann wird vorher die Luft aus den Bällen gelassen. Vor Ort werden dann die Bälle wieder auf 13 PSI, das sind ungefähr 0,89 Bar, aufgepumpt. Aber nur die Trainingsbälle, mit denen man sich aufwärmt. Die Spielbälle, jedes Team hat ja seinen eigenen Ball, da ist dann das Teamlogo drauf, die Bälle sind auch durchnummeriert, die werden an die Refs übergeben, unaufgepumpt. Die kümmern sich um den richtigen Luftdruck, um sicherzustellen, Stichwort Tom Brady, dass da nicht irgendwie dran rumgemokelt wird. Kickingbälle, damit haben die Teams gar nichts zu tun. Die kommen direkt vor Ort von der NFL. Und auch interessanter Fakt am Rande, der Spielort ist für den Balldruck auch nicht ganz unwichtig, hat man mir erklärt. Sprich, wenn ich in Denver Mile High spiele, muss ich da anders rangehen als meinetwegen in New York. Also das sind so Themen und Probleme, die habe ich hier noch nie erlebt, muss ich gestehen. Das ist egal, ob ich in Hamburg oder München spiele. So groß sind die Höhenunterschiede nicht. Wie gesagt, jedes Team hat seine Bälle. Die wechseln nach jedem Ballbesitz. Liegt daran, weil die Bälle natürlich unterschiedlich behandelt sind. Jeder möchte da einen anderen Grip haben, da komme ich gleich nochmal drauf. Im College ist das noch entscheidender, weil je nach Ausrüster ist man da mit unterschiedlichen Bällen unterwegs, im Sinne von unterschiedlichen Herstellern. Nike, Wilson, Adidas, Under Armour, wobei Under Armour meines Wissens mittlerweile keine Lederbälle mehr macht. Die College-Wilson-Bälle, da haben wir ja nur eben gehört, wo die herkommen, aber ich habe mich dann gefragt, was ist denn mit den anderen? Missouri zum Beispiel spielt mit Nike-Bällen. Die kommen von der Firma Big Game USA aus Dallas, Texas. Auch die beziehen ihr Leder für die Bälle von Horween und stellen die Bälle für Nike, Adidas und Big Game USA selber her. Big Game USA, das sind Bälle mit oder von denen selbst. Mit denen spielen zum Beispiel die Teams von Auburn, Utah oder Navy. Was für ein Zufall. Alle drei genannten werden von Under Armour ausgerüstet. Big Game USA produziert jährlich ungefähr 40.000 Bälle, ungefähr 1.000 pro Tag. Und auch dort passiert alles in Handarbeit. Der Gründer Chris Calandro, der wollte 1993 seine Highschool-Coaches nach dem Gewinn der State Championship mit einem Erinnerungsball beschenken, mit entsprechendem Aufdruck. Dazu hat er dann bei dem Hersteller angefragt, ja, haben die gesagt, schönen Tag noch, 6 Stück, das kannst du dir selber mit dem Mund klöppeln. Und deswegen hat er dann selber angefangen und genau das gemacht. Der hat mit Druckverfahren experimentiert, war erfolgreich, ließ sich das Verfahren patentieren und gründete Big Game USA. Die Firma, wenn ihr mal auf die Webseite seht, die haben auch alle möglichen Sammlerbälle. Man kann auch Teambälle erwerben und, und. Wie immer das Problem, International Shipping. Die erzählen da was von International. Aber ich muss gestehen, bei meiner vielleicht nur flüchtigen Recherche habe nichts dazu gefunden, wie man die Bälle hier direkt nach Deutschland kriegen könnte. Ich erwähnte es eben nochmal, will ich jetzt nochmal aufgreifen, Stichwort Ballbehandlung, Stichwort Pflege. Laut NFL, NCAA und National Football High School Association ist genau vorgeschrieben, womit Bälle behandelt werden dürfen. Also da darf jetzt nicht einer, was weiß ich, mit blödes Beispiel Whisky beigehen oder sowas. Die Materialien, mit denen die Bälle behandelt werden, sind vorgeschrieben. Deswegen hat beispielsweise die Firma Wilson ein Präparations-, ein Prep- und Pflegekit im Angebot. Die Inhaltsstoffe in diesem Kit sind dabei dieselben wie die von der Firma Horween. Also kein Sheet, sag ich mal. Ein Tech-Spray, also eine Art Griffspray, eine Bürste und vor allem das berühmte Lena Blackburn Rubbing Mud, also Schlamm. Alles mit dem Hintergrund, dass die Ballstruktur, diese Kieselstruktur nicht angegriffen wird, nicht verletzt wird, nicht zerkratzt. Ich selber bin jetzt nie der Ballhändler gewesen, außer vielleicht mal als Balljunge. Aber ich habe das zum Beispiel, schönen Gruß an den Ballgott André, beobachten dürfen, letztes Jahr beim Jugendländerturnier. André macht das ja unter anderem auch für die Hamburg Sea Devils. Da hat jeder so ein eigenes, ich sag mal, Geheimrezept, was er mit diesen Materialien macht, wie er die einsetzt. Also in Missouri habe ich das auch schon gesehen. Es gibt von einer anderen Firma so eine Art Quarzsand, der ist auch durchsetzt. Damit reiben die den Ball ein. Da muss der Ball 24 Stunden lang liegen. Und je nachdem, wer die Bälle behandelt oder was der Quarterback, wie viel der von dieser Kieselstruktur noch haben möchte, bearbeiten die den Ball nach 24 Stunden entweder mit einer Bürste, heißt entfernen diesen Sand händisch, oder sie gehen daran mit so einer Maschine, die natürlich viel, ich sag mal, intensiver das Leder auch ganz anders bearbeitet. Also insofern, es gibt unterschiedliche Ansätze, je nachdem, je nach Philosophie, was du mit den gegebenen Materialien machst. Ist ja wie beim Kochen, ne? Nur weil man die gleichen Materialien, die gleichen Zutaten hat, können da immer noch ganz unterschiedliche Ergebnisse bei rauskommen. Grundsätzlich wichtig ist aber, so viel habe ich gelernt, die Feuchtigkeit oder jegliche Feuchtigkeit sollte von diesen Schnürsenkellöchern ferngehalten werden. Sprich, damit keine Feuchtigkeit in das Innere des Balles eindringt. Extrembeispiel kaltes Wetter. Dann kann diese Feuchtigkeit frieren und das zerstört die Blase. Also wie gesagt, mit diesen Materialien hat letztlich jeder sein eigenes, sein individuelles Rezept oder auch Geheimnis, wie er die Bälle präpariert. Das muss dann auch immer mit denjenigen, die die Bälle benutzen, abgestimmt werden, also den Quarterbacks, den Wide Receivers, was die bevorzugen. Nochmal das Stichwort Blase zerstört. Ich werde oft angefragt, Mensch, was kann man tun bei kaputter Blase? Also nicht, wenn ihr eine Blasenerkältung habt, sondern von euren Footballen. Es gibt da unterschiedliche Mittel und unterschiedliche Anbieter. Der eine bietet da so eine Art Gel an, dass man in die Löcher reinspritzen soll und. Ich habe vieles ausprobiert, auch in Verbindung, in Zusammenarbeit mit der Firma Future Sport. Also aus meiner Erfahrung her können die alle nichts. Da hilft eigentlich nur der Austausch der Blase, was ja leichter gesagt ist als getan. Haha, ja. Da bin ich aber über jemanden gestolpert, der macht das schon seit ein paar Jahren. Sven Blesing, den findet ihr unter anderem auf Facebook. Und ich habe mit Sven hin und her geschrieben. Der macht das wirklich seit Jahren, auch mit alten Bällen. Mich schrieb neulich jemand an, der hatte noch einen alten World League Ball etc. pp. Den sprecht mal an, wenn ihr das Problem habt. Wie das im Einzelnen abläuft, muss ich gestehen, bin ich jetzt außen vor. Aber der hat sich darauf spezialisiert, wirklich den Ball aufzuschnüren, Blase auszutauschen, Ball wieder zuzuschnüren. Das Ding ist wie neu. So, und das war's dann auch schon für diese Woche. Jedenfalls im Waschsalon. Diese Woche kommen ja noch die Beach Boys der NFL, sprich das Team Special mit Carsten. Nächste Woche bin ich selber an der Beach in St. Peter. Aber der Waschsalon soll trotzdem kommen. Und es soll auch nächste Woche ein weiteres Team-Special mit Carsten und der Pille für den Mann geben. Abschließend habe ich noch eine TV-Empfehlung für euch. Ich sprach eben von Zutaten beim Kochen. Das ist auch wieder die Überleitung des Todes. Am Sonntagabend vielleicht mal RTL einschalten. 7:45. Nein, es läuft kein Football, aber hat im weiteren Sinne mit Football zu tun. Da läuft die Sendung Kitchen Impossible mit Tim Melzer und es läuft ein USA-Spezial. Wer die Sendung nicht kennt, Melzer und ein anderer Koch, die schicken sich selber kreuz und quer über den ganzen Erdball, müssen den Gericht probieren, erkennen, was das ist, wie das zubereitet ist, die Materialien an Originalstelle einkaufen, an Originalstelle nachkochen und dann von einer Jury, deren Lieblingsgericht das ist, bewerten lassen. Und Melzer landet in dieser Folge bei den Kansas City Chiefs und muss in Kansas City Barbecue kochen. Ist jetzt aus reiner Football-Sicht, er ist dann auch im Arrowhead Stadium und wirft einen Ball und so ein paar Geschichten, ist jetzt keine Football-Nerd-Geschichte, aber wer mit amerikanischem Essen, was anfangen kann. Die Folge ist sehr sehenswert und mir ist dabei aufgefallen, ich muss dringend mal wieder hier in Hamburg ins Brooklyn Barbecue. Denn ganz ehrlich, wenn ihr die Folge gesehen habt oder wer auch schon mal ein Brisket gegessen hat, all diese ganzen möchte gerne American Diners, nee. Das ist, als wenn man sagt, gute Burger gibt's bei Mc's. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also, wie gesagt, wer Lust hat, mal Kitchen Impossible, diesen Sonntag die Folge, ich habe sie schon gesehen, sehenswert. Ich muss gestehen, das ist auch eine der beiden Kochsendungen, die ich nur gucke, weil ich den Melzer sehr witzig finde. So, das war es jetzt aber wirklich. Bis demnächst hier im Waschsalon bzw. nebenan sozusagen bei der Pille. Moin, moin. Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 121. Zurück vom Kurzurlaub an der Beach und wieder allein zu Hause, also allein im Waschsalon, ne? Kevin muss alleine klarkommen, kann er ja, wissen wir ja. Gab ja mehrere Teile. St. Peter und Nordsee, das geht ja immer, ne? Auch wenn ich gestehen muss, diese Woche, das Wetter hätte ich gerne letzte Woche gehabt. Zwar immer noch um die 0 Grad, aber strahlend blauer Himmel. Warme Temperaturen und Nordsee ist noch besser. Denn vorm 1.4. ist da oben noch, naja, die Außengastronomie zum Beispiel, die sind alle noch im Winterschlaf. Denn, wie gesagt, Temperaturen um die 0 Grad und letzte Woche auch ordentlich Hack. Damit ist kein Met gemeint. Ne? Hack ist starker Wind. Also wer setzt sich denn bei dem Wetter auf die Therese, auf die Terrasse? Ich nicht. Aber dank großartiger Begleitung von Carina und Björn war das Wetter dann auch schon fast egal. Björn und ich haben Anfang der 90er zusammen bei den Wuppertal Greyhounds Football gespielt. Und ja, vor allem wenn ich jetzt so aus dem Fenster gucke, ich möchte eigentlich gleich wieder zurück nach, nicht nach Westerland. Da kriege ich keine 10 Pferde hin. Nach St. Peter. Naja, im Juni sind wir noch mal ein paar Tage da oben. So lange muss ich mich wohl gedulden. Und ja, es gibt ja zwischenzeitlich auch einiges zu tun. Ne? Also zumindest bei den Podcasts. Die Free Agency-Folge letzte Woche habe ich übrigens im Pillenstudio aufgenommen. Ich höre meine eigenen Podcasts ja nicht und ehrlich gesagt, andere auch so gut wie gar nicht. Dazu komme ich später nochmal. Doch beim Probehören von dem Upload hatte ich den Eindruck, da einen qualitativen Unterschied in Sachen Sprachqualität zu vernehmen. Also hören tue ich auch nicht mehr so gut, aber das wurde mir dann von Hörerseite bestätigt und dann habe ich mal ein bisschen mit Carsten gefachsimpelt. Ja, also das, was ich hier so am Start habe, das ist alles gut und schön, aber dann doch eher Einsteiger. Kommt jetzt nicht wirklich überraschend, denn als ich vor 120 Folgen mit dem Waschsalon angefangen habe, da wusste ich auch noch gar nicht, hört da draußen einer zu, will ich das weitermachen? Nun werde ich mal in fortgeschrittenen Equipment investieren. Das erste Teil ist auch schon unterwegs. Grundsätzlich hatte ich das auch vorgesehen, nur hatte ich mich jetzt eigentlich und ernsthaft erstmal nur mit meinem mobilen Equipment beschäftigt. Denn mein mobiles Mikro, das ich in Verbindung mit meinem iPhone nutze, das ist zwar sehr gut, aber ich habe im Januar, Februar auf ein iPhone 13 umgestellt. Damit funktioniert das nicht. Und wie ich jetzt rausgefunden habe, liegt das an den jeweiligen iOS-System, an den Systemsoftware. Also, ich nehme jetzt hier mit dem iPhone 11 auf, das ich nicht abgedatet habe. Das ist natürlich ein Spiel auf Zeit. Das wird nicht lange gut gehen. Und dementsprechend muss ich auch da mal ran. Das geht langsam ins Geld, habe ich so den Eindruck. Also immer weiter sabbeln. Vielleicht kann ich ja dann irgendwann mal einen Werbekunden für mich begeistern. Andere sind da ganz anders unterwegs, wie ich neulich auf einem deutschen Twitter-Feed gesehen habe. Die machen sowas, ja, ein Crowdfunding ist das nicht. Da können Leser, also die Twitter-Leser, via PayPal, was weiß ich, 1 Euro, 5 Euro, je nachdem, wie sie lustig sind, spenden. Was nicht alles gibt. So, einen habe ich noch, bevor es jetzt mit dem richtigen Thema losgeht. Da mich einige von euch nach meiner Linkshänderumschulung gefragt haben, seit 10, 12 Tagen bin ich jetzt mit einer sogenannten Orthese unterwegs. Also diese Gipsschiene bin ich los. Orthese, jetzt hier mal Bildungsauftrag, kommt aus dem Griechischen, orthos, bedeutet richtig, recht, aufrecht. Und jetzt ableiten, außer Praxis, für die Praxis, Orthesen kommen in der Orthopädie zum Einsatz, also dem Gebiet der Medizin, das sich, wörtlich genommen, mit der Lehre vom aufrechten Gang beschäftigt. Also etwas, was man zum Beispiel in Kansas nicht kennt. Und im weiteren Sinne den gesamten Bewegungsapparat umfasst. Und in diesem Fall, so eine Orthese, die soll umschließen, ihr kennt das, Football an den Knien, am Ellbogen. Und hier habe ich das Ding jetzt eben rund um den Daumen, damit der möglichst wenig bewegt. Nächste Woche geht das dann mit den ersten Bewegungsübungen los. Das wart auch Tiet, denn ich muss hier aufgrund der Narben unter den Nähten, da wo die Nähte waren,
da wo die Nähte, da, wo die Fäden gezogen wurden. Gott, 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 Gott. Das ist alles noch empfindlich. Das heißt, ich bin da noch verpflastert und verbunden. Dementsprechend beim Verbandwechsel sehe ich immer, wie schnell so eine Muskulatur abbaut. Da rund am Daumengelenk, das sieht aus, als wenn da irgendwie ein Meteor eingeschlagen ist. Da ist eine richtige Delle. Also schön ist das ja nicht, ne?